Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up Poff. Willkommen Walter.
Hi Martin.
Hi Martin.
Wir sind wieder da, um mit dem zweiten Teil des Johannesevangeliums weiterzumachen.
Ja. Warum sprechen wir jetzt über das Johannesevangelium? Nun, wir sprachen schon letztes Mal darüber, denn es hat eine ganz besondere Botschaft über die Göttlichkeit Jesu, über die zentrale Bedeutung des Evangeliums und enthält eine besondere Botschaft für diejenigen, die die Ausgießung des Regens erhalten sollen, als Typus für den Spätregen. Ja, das ist eine ganz wichtige Botschaft.
Lass uns mit einem Gebet beginnen.
Ja, großartig.
Dann kommen wir gleich zur Sache. Unser himmlischer Vater, danke für alles, was du für uns tust. Danke, dass du uns wieder zusammenbringst und uns diese Gespräche ermöglichst. Bitte segne sie. Erleuchte den Verstand mit deinem Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Johannes spielte eine so entscheidende Rolle, Martin. Er war, wie wir schon oft erwähnten, ein Donnersohn und wurde dann ein demütiger Jünger mit felsenfesten Prinzipien. Ich denke, dass es kein Zufall ist, dass der Herr ihm die Offenbarung gab.
Nein, definitiv nicht.
Damals auf der Insel Patmos, um die Prophezeiung des Alten Testaments mit den Prophezeiungen des Neuen zu verknüpfen. Weißt du, als ich mir Daniel betrachtete und in Selected Messages las, fand ich es sehr interessant, einen anderen Blickwinkel auf diesen letzten Vers im Buch Daniel Kapitel 12 zu finden.
In the book of Daniel, chapter 12, where God says,
dort spricht Gott ja darüber, was am Ende geschehen würde.
So he gives a time prophecy.
Es gibt in den Versen 10, 11 und 12 eine Zeitprophetie. Dann heißt es in Vers 13, du aber geh hin, bis das Ende komm und ruhe. Das heißt, dass er zur Ruhe gelegt wird, dass du aufstehst und in deinem Teil am Ende des Tages. Früher interpretierte ich das immer so, dass es eine Auferstehung geben wird und ich denke, dass das korrekt ist. Und es wird auch eine Auferstehung geben. Aber es gibt noch eine andere Anwendung, die mir entgangen war. Es wird in seinem Teil stehen oder an seinem Platz in den letzten Tagen. Das ist sehr interessant. Denn es bedeutet, dass er in den letzten Tagen eine prophetische Position ausfüllen wird.
Aha.
Denn erinnere dich, dass es einen Teil im Buch Daniel gab, die Prophezeiung von den 2300 Tagen, die bis zur Zeit des Endes versiegelt sein sollte.
Ja, also sollte genau genommen auch das Buch an seinem Platz stehen.
Ja, das Buch wird an seinem Platz stehen. Dann las ich das in Selected Messages und fand es so faszinierend. Weißt du, die Bibel ist einfach ein erstaunliches Buch und der Geist der Weissagung ist eine so wunderbare Hilfe. Ich lese aus Selected Messages, Band 2, Seite 109. Alle die Vergangenheit betreffenden Prophezeiungen haben sich erfüllt. Ebenso wird es auch bei allem sein, was noch der Reihe nach kommen soll. Der Prophet Daniel steht an seinem Platz, also in seinem Teil. Johannes steht an seinem Platz.
That's in his lot. John stands in his place.
Im Buch der Offenbarung hat der Löwe von Juda denjenigen, die die Prophetie studieren, das Buch Daniel geöffnet. Damit steht Daniel an seinem Platz. Er gibt sein Zeugnis, das, was der Herr ihm in Visionen über die großen und feierlichen Ereignisse offenbart hat, die wir kennen müssen, da wir an der Schwelle ihrer Erfüllungen stehen. Hier steht es, an seinem Platz. Anders ausgedrückt, erfüllt er ein prophetisches Profil. Und Johannes und Daniel sollen miteinander verknüpft werden. Das Johannesevangelium erzählt die Geschichte Jesu auf eine ganz andere Art als die anderen drei Evangelien, die synoptischen Evangelien. Wir besprachen das schon letztes Mal. Dann enthält es diese Informationen für Gottes Volk, die einer Krise gegenüberstehen werden. Dazu hat man noch die Briefe, die Johannes schrieb. 1. Johannesbrief, 2. Johannes, 3. Johannes und auch das Buch Offenbarung, das alles miteinander verknüpft. Etwas ist für mich faszinierend. Wenn man es studiert und dazu noch den Geist der Weissagung studiert, sagt es uns ziemlich deutlich, dass die Ereignisse, die für die Zeit, in der wir leben, vorhergesagt sind, mit der Autorität Gottes und dem Gesetz Gottes zu tun haben. Das letzte Mal sprachen wir über die Reihenfolge und dass das Gesetz viel hervorgehobener wäre, wenn die Reihenfolge beibehalten worden wäre. Natürlich ist das Gesetz Gottes die Grundlage seiner Herrschaft. Und der Sabbat ist das Symbol seiner Autorität, um diese Autorität auszuüben und sie umzusetzen oder sie zur Grundlage seiner Herrschaft zu machen. Der Teufel steht dazu im Widerspruch und er hat einen Helfershelfer. Während diese Botschaft sich entfaltet, die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft, als sie sich in ihrer Zeit entfaltet, ab 1843 über 1844 hinaus und noch weiter, wurde sie von Geist Gottes erleuchtet. Und der ganze Konflikt, der tatsächlich schon in der Reformation deutlich hervorgehoben wurde, kommt im Buch Offenbarung zu seinem Höhepunkt. Wir wissen auch, was der Feind Gottes tut, um das Gesetz, die Grundlage seiner Herrschaft, loszuwerden.
Ja, und zur Zeit von Johannes. Man muss das in die Perspektive einfließen lassen, wurde der Sabbat nicht angegriffen.
Nein.
Weil sie alle, die Juden und die Christen, noch den wahren Sabbat hielten.
Ja.
Als er die Offenbarung niederschrieb, wusste er gar nicht, dass diese Autorität angegriffen würde.
Ja.
Dass es dabei um den Sabbat gehen würde.
Eines ist dabei interessant. Wenn man es wieder mit der Aufgabe für Gottes Volk am Ende verbindet und warum es wichtig ist, dass wir diese Dinge verstehen, dann müssen wir zu Jesaja Kapitel 58 gehen. Denn da bezieht es sich auf die Pflicht von Gottes Volk. Jesaja Kapitel 58 spricht über ein Volk, das die Trümmer der Vorzeit wieder aufbaut, und er spricht über das Fasten, das Gott fordert, eines, das das Herz verändert. In Vers 6 heißt es, ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass sie ungerechte Fesseln losmacht, dass sie die Knoten des Joches löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht? Das ist der Zweck des Evangelisierens. Das ist sein Zweck. Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst? Das ist sehr wichtig, denn wir werden über das Johannesevangelium sprechen. Und wir werden bestimmte Sachen besprechen, bei denen das Brot in einem geistlichen Sinn sehr wichtig wird. Lesen wir es einmal geistlich. Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot und arme Verfolgte in dein Haus führst, dass, wenn du einen entblößt siehst, du ihn bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst? Da geht es nicht nur um den materiellen Sinn. Das ist ein geistlicher Sinn. Das heißt, dass die Entblößten diejenigen sind, denen die Gerechtigkeit Jesu fehlt. Und die Hungrigen sind diejenigen, die nicht mit den Wahrheiten des Evangeliums gespeist werden.
Des Wortes.
Das Interessante ist, dass es im Englischen heißt, dass viele aus deinem Haus hinausgestoßen sind. Das heißt, dass Gottes Volk auf seinem Besitz herumtrampeln und ihnen das Leben zur Hölle machen. Es wird eine Zeit des Sammelns geben und Gott wird die Sache berichtigen.
Und sie zurückbringen.
Ja, er wird sie zurückbringen.
Es ist interessant, wir erwähnten das beim letzten Mal auch. Sie kommen in das Haus. Es verlässt also niemand das Haus.
Ja.
Wenn man jetzt sagt, du musst weggehen, weil das Haus zu Babylon geworden ist.
Das Haus war schon fehlerhaft, weil viele aus dem Haus verstoßen wurden und auf vielen herumgetrampelt wurde. Aber Gott wird sie wieder sammeln. Er wird sie wieder ins Haus zurückbringen. Nun, Vers 8. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Das ist eine wunderbare Verheißung. Das heißt, wenn man von der Gerechtigkeit Jesu umgeben ist und er wird vor dir hergehen und hinter dir sein, er wird dich umschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du das Joch aus deiner Mitte hinweg tust, das höhnische Finger zeigen und das unheilvolle Reden, Menschen legen anderen ein Joch auf, indem sie ständig kritisieren. Das scheint einfach die menschliche Natur zu sein. Und sie legen sich gegenseitig Bürden auf, die Gott niemals gefordert hat. Weißt du, eine der größten Bürden, die die jüdische Nation dem eigenen Volk auferlegte, waren die peinlich genauen Regeln und Verordnungen, besonders im Hinblick auf den Sabbat.
Das ist wahr.
Wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst und die verschmachtete Seele sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Was für eine wunderschöne Verheißung. In dieses Umfeld lässt sich keine selbstzentrierte Religion einbauen. Wie war also der Charakter der Leiterschaft, dass Gott eine solche Aussage treffen musste?
Sie waren überheblich und stolz und wahrscheinlich sehr von sich eingenommen.
Dann diese wunderbare Verheißung in Vers 11. Der Herr wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken. Du wirst sein wie ein wohlgewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegt. Und die, aus dir hervorgehen, werden die Trümmer der Vorzeit wieder aufbauen. Du wirst die Grundmauern früherer Geschlechter wieder aufrichten und man wird dich nennen, der die Breschen vermauert und die Straßen wiederherstellt, damit man dort wohnen kann. Martin, über wen spricht er hier?
Er spricht über die Übrigen, die daraus hervorgehen.
Ja, das erinnert an Offenbarung 12, Vers 17.
Komm aus ihr heraus, mein Volk.
Der Rest, der noch übrig bleibt. Und die aus dir hervorgehen, jene, die aus dieser Wahrheit hervorgehen, sie werden die Trümmer der Vorzeit wieder aufbauen. Das heißt, so manche Wahrheit wurde unter Schutt begraben. Ein verwüsteter Ort. Er muss wieder hergerichtet werden. Du wirst die Grundmauern früherer Geschlechter wieder aufrichten. Martin, sogar die Grundmauern wurden zerstört. Nun, was ist die Grundlage? Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Das war die erste Evangeliumsbotschaft, die je gepredigt wurde. Und diese Evangeliumsbotschaft, dieses ewige Evangelium muss wieder aufgerichtet werden. Das Interessanteste an der Sache ist, dass die heutige Christenheit das Gesetz Gottes verworfen hat. Manchmal legen sie noch Lippenbekenntnisse dazu ab, aber im Grunde haben sie es null und nichtig gemacht. Richtig?
Ja.
Okay, aber wenn das Gesetz die Grundlage von Gottes Herrschaft ist, dann kann es nicht null und nichtig gemacht werden. Es kann auch nicht vom Evangelium abgetrennt werden.
Nein.
Denn wenn man das Gesetz vom Evangelium trennt, besteht für Christus keine Notwendigkeit zu sterben.
Genauso ist es, wie wir schon sagten. Die Tatsache, dass er starb, beweist, dass das Gesetz noch besteht.
Man kann also das Gesetz nicht davon scheiden. Es ist die Grundlage von allem. Weil das Gesetz übertreten wurde, kam der Tod in die Welt, sodass ein Erlöser nötig wurde. Wir sollen diese alten Trümmer wieder aufbauen und diese Grundlage wieder von Grund auf aufrichten. Früherer Geschlechter. Nicht nur diese Generation ist orientierungslos, sondern schon durch die Geschichte hindurch haben sie Orientierung verloren, weil es einen Feind gibt. Doch dann dieses Volk. Man wird sie nennen, der die Breschen vermauert und die Straßen wiederherstellt, damit man dort wohnen kann. Nun, eine Bresche befand sich in der Mauer. Die Mauer stand immer für das Gesetz, die Schutzmauer. Darin befand sich eine Bresche. Dann müssen uns doch noch Details genannt werden, was diese Bresche war, richtig? Vers 13 ist eigentlich im Original ein neuer Absatz. Lass uns das lesen. Das ist ganz wichtig. Wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst, dass du nicht an meinem heiligen Tag das tust, was dir gefällt. Welcher ist der Tag des Herrn?
Der Sabbat.
Wie kann also die christliche Welt anders behaupten? Als er davon spricht, dass er am Tag des Herrn in einer Vision war, sollte das laut ihnen am Sonntag gewesen sein. Es ist unbegreiflich.
Es ist unbegreiflich. Und es bedeutet genau genommen einen kleinen Mangel an Bibelstudium. Denn wenn man das studiert, kann man nicht in die Irre gehen.
Kann man nicht in die Irre gehen. Das ist die einzige Definition des Tages des Herrn. Denn er sagt, mein heiliger Tag. Es ist nicht unser Tag. Mir sagen die Leute immer, du hältst deinen Sabbat und ich meinen. Und ich sage, nein, nein, ich halte den Sabbat des Herrn und ihr haltet einen menschlichen Sabbat. Wenn du den Sabbat deine Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn ehrenwert, wenn du ihn ehrst, sodass du nicht deine Gänge erledigst und nicht dein Geschäft treibst, noch nichtige Worte redest, ist er wichtig, der Sabbat?
Grundlegend.
Lebenswichtig, stimmt's? Es geht doch nur um einen Tag, Martin. Nein, nein, das hat noch eine viel tiefere Bedeutung.
Alles hängt doch daran. Autorität.
Lass mich diesen ersten Abschnitt erneut lesen. Wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst. Was machst du mit deinem Fuß? Trampelt man damit nicht auf etwas herum? Das heißt, dass der Sabbat mit Füßen getreten wird. Und wenn man aufhört, das zu tun, hört auf, meinen Sabbat mit Füßen zu treten. Was werden dann die Konsequenzen sein? Dann wirst du an dem Herrn deine Lust haben und ich will dich über die Höhen des Landes führen und dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob. Das Erbe deines Vaters Jakob ist ewiges Leben.
Ja, das stimmt.
Ja, der Mund des Herrn hat es verheißen. Martin, können wir das Gesetz, dabei ganz besonders den Sabbat, von der Endzeitbotschaft abtrennen?
In Wirklichkeit wird der Sabbat wieder das Halten des ganzen Gesetzes betonen.
Stimmt. Er betont auch die Beziehung. Er ist die Bresche in der Mauer, denn die Autorität Gottes wird dadurch angegriffen. Die Grundlage seiner Herrschaft wird dadurch angegriffen. Jesus sagte mit prophetischen Worten im Alten Testament, deinen Willen tue ich gern. Das ist ein ganz entscheidender Abschnitt.
Auch das gern tun, die Lust daran sind ganz entscheidend. Denn wie viele Menschen sagen, oh, er ist eine Bürde, der Sabbat.
Aha, lass uns das betrachten. Hob Jesus Sabbatthemen in seinem Dienst hervor?
Definitiv. Wie schon erwähnt, der Teich Bethesda.
Alle diese Wunder, diese sieben Sabbatwunder, sie entzöhnen die Juden. Aber hier heißt es ganz deutlich, dass man den Sabbat eine Lust nennen muss. Der geheiligte Mann, der von diesem knechtenden Joch befreit wurde, war ja voller Freude an diesem Tag.
Er sprang herum.
Ja, er sprang herum. Und wer war vergrämt?
Die Leute, die den Sabbat hielten.
Okay.
Aber auf ihre Weise.
Lass uns das in einen modernen Kontext setzen. Wenn du heute Lust am Sabbattag hast, wer ist dann vergrämt?
Der Rest der christlichen Welt.
Der Rest der Christenheit ist vergrämt. Nichts hat sich geändert. Nichts hat sich geändert. Wir können das nicht von dem loslösen, was Johannes zu sagen hat. Wir müssen eines verstehen. Wir müssen verstehen, dass Johannes nicht nur Christus erhöht. In den Geschichten, über die er berichtet, erhöht er das Gesetz. Er erhöht darin auch den Sabbat, indem er erzählt, was Christus an diesen besonderen Tagen tat, wie er das Joch löste und wie er diese Pharisäer tadelte. Denk doch einmal darüber nach. Diese Frau, die all diese Jahre litt, und ihr wollt sie am Sabbat nicht von diesem Joch befreien? Es ist unglaublich, stimmt's? Man kann also eine richtige Vorstellung vom Sabbat haben, aber man kann auch eine falsche Vorstellung vom Sabbat haben. Man kann ein richtiges Verständnis von wahrer Religion haben oder ein falsches Verständnis. Man kann eine Ansicht haben, die befreit, oder man kann es als Joch ansehen. So war das schon immer. Das bringt uns jetzt zu unserer Fortsetzung des Studiums. Letztes Mal hatten wir dieses Zitat auch schon. Lass es uns einfach noch einmal bringen. Es stammt vom Review and Herald vom 18. Juni 1901. Der Wille Gottes in Bezug auf sein Volk ist im 6., 13., 14., 15., 16. und 17. Kapitel von Johannes klar ausgedrückt. Die Kapitel danach behandeln die Ereignisse rund um die Kreuzigung. Aber die Anweisungen für Gottes Volk, für diese Gruppe, die den Frühregen erhalten sollte, finden wir in diesen Kapiteln. Wir müssen das 6., 13., 14., 15., 16. und 17. Kapitel von Johannes verstehen.
Wie du schon erwähntest, war Judas da schon gegangen.
Er geht im 13. Kapitel.
Das ist, wie du schon erwähntest, nur für die Jünger oder auch das Endzeitvolk.
Richtig. Martin, das wollen wir bei diesem Studium machen. Wir wollen durch das 6., 13., 14., 15., 16. und 17. Kapitel von Johannes gehen und dabei sehen, welche Anweisungen für Gottes Volk sich darin befinden. Das göttliche Gegenmittel gegen die Sünde der ganzen Welt befindet sich im Johannesevangelium. Das ist doch eine kraftvolle Aussage, stimmt's? Ist es also wichtig, dass wir das studieren?
Nun, es ist das Gegenmittel.
Ja, das Gegengift. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, erklärt Christus, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Er mag sterben, wie Christus starb, aber das Leben des Erlösers ist in ihm. Sein Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, sagte Christus, und es im Überfluss haben. Er setzte den großartigen Vorgang fort, durch den die Gläubigen im gegenwärtigen Leben mit ihm eins gemacht werden, damit sie mit ihm in der Ewigkeit eins sein können. Wenden wir uns also dem Johannesevangelium zu und gehen wir zu Kapitel 6. Wir kamen das letzte Mal ja bis Kapitel 5. Warum ist nun Kapitel 6 so wichtig? Wir haben gerade gelesen, was am Ende der Zeit die Aufgabe von Gottes Volk ist, nämlich die Hungrigen zu speisen.
Richtig.
Und das Brot zu teilen, stimmt's? Wir müssen also verstehen, was gemeint ist, wenn wir das Brot teilen sollen. Danach fuhr Jesus über den See von Galiläa bei Tiberias, und es folgte ihm eine große Volksmenge nach, weil sie seine Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf den Berg und saß dort mit seinen Jüngern beisammen. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Denk dabei einmal an die Evangeliumsbotschaft. Kommt her und kauft ohne Geld. Kauft Brot und Wein. Wir haben es hier mit der Botschaft des Evangeliums zu tun. In Wirklichkeit prüft er hier Philippus. Er fragt ihn: Woher bekommen wir Brot für all diese Menschen? Und natürlich nehmen sie das ja buchstäblich.
Wörtlich.
Und Jesus denkt geistlich. Er möchte ihnen eine Botschaft vermitteln. Es heißt hier: Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. Ein Denar war ein Tageslohn. Der Lohn von 200 Tagen reicht nicht, um all diese Leute zu speisen. Da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm, es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? In diesen Gerstenbroten und den 2 kleinen Fischen steckt viel Symbolik. Gerste war die frühe Ernte. Weizen war die späte Ernte. Wenn es hier von Gerstenbroten spricht, reden wir vom Frühregen. Es gibt also 5 Gerstenbrote. 5 steht als Zahl für die Menschheit, wie wir schon sagten, die 5 Sinne. Und dann sind da 2 kleine Fische. Fische sind das Symbol für die Menschheit, die mit dem Netz gefangen wird. Stimmt's?
Ja.
Das sind 2 kleine Fische. Warum 2 kleine Fische? Das Interessante ist doch, was die Fische fängt.
Das Evangelium.
Das Evangelium fängt sie. Und wo steht das Evangelium geschrieben?
Im Alten und Neuen.
Im Alten und Neuen Testament. Das sind also 2 Teile, richtig?
Ja.
Die Leute sehen sich das an und argumentieren dann buchstäblich, ob es jetzt richtig ist, Fisch zu essen oder nicht. Das ist lächerlich. Wir haben es hier mit einer geistlichen Sache zu tun.
Es geht nicht um einen Ernährungsplan.
Nein, das hier ist kein Ernährungsplan. Wir haben es mit Gerstenbrot zu tun. Wir haben es mit der Ausgießung des Frührings zu tun. Was auf den Frühregen angewendet werden kann, muss auch auf den Spätregen anwendbar sein. Hier sind 5. Das ist genug für die ganze Menschheit. Und man hat hier noch 2 kleine Fische. Es sind 2 Dinge, die in dieses Evangelium hineingebracht wurden. Lass uns also über Gottes Wort sprechen. Jesus aber sprach, lass die Leute sich setzen. Es war nämlich viel Gras an dem Ort. Da setzten sich die Männer, es waren etwa 5000. Wieder hat man hier die Zahl 5. Und Jesus nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus, die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten, ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Ist das nicht interessant? Immer gibt es so eine kleine Wendung. Ich liebe die Art, wie diese Dinge geschrieben sind. Hier in Vers 11 hat man ein Prinzip. Jesus nahm die Brote und als er dafür gedankt hatte, teilte er sie an wen aus? An die Jünger.
Ja, und sie wieder weiter.
Wie funktioniert es, Martin? Wenn es um die Austeilung des geistlichen Brotes geht, wird Jesus dir geben, was du brauchst, wenn du die notwendige Vorbereitung machst. Dann ist es deine Pflicht, es weiterzugeben. Das ist die vorgegebene Linie. Zuerst nahm Jesus die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus. Die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten, ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Du konntest also mehr oder weniger nehmen, stimmt's? So viel sie wollten.
Eine Wahl.
Man hat eine Wahl. Und als sie gesättigt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt. Das ist wichtig, damit nichts verdirbt.
Wenn man das geistlich sieht, empfängt man viel mehr, als man versteht, was es bedeutet.
Etwas mag auf den Boden geworfen sein, aber nichts wird verloren gehen. Nichts. Gottes Wort wird nicht leer zurückkehren.
Nein.
Ich finde ja diese Geschichte über wütende Menschen so interessant. Einmal war da diese Geschichte von einem Mann aus Südamerika, glaube ich, der so ärgerlich wurde und die Blätter der Bibel herausriss und in den Fluss warf. Flussabwärts war jemand angeln, sah die Blätter und fischte sie heraus. Eins nach dem anderen.
und setzte sie zusammen. Ja, nichts geht verloren.
Nichts verdirbt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe. Wie viele Jünger gab es?
12.
12 um einen herum. Für jeden gab es genug, einen ganzen Korb, um auszuteilen. Mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie: Das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würde, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück, er allein. Die Leute sahen dieses Wunder und sagten: Das muss der Messias sein. Wir werden ihn zum König machen. Wieder hatten sie eine falsche Vorstellung. Sie wollten eine Lösung für ihre unmittelbaren Probleme. Aber sie wollten nicht unbedingt eine Lösung für ihr Problem der Seele.
Wieder sind wir sehr nah bei der Gegenwart. Die Leute wollen einen irdischen Retter für ein irdisches Reich.
Sie wollen ein irdisches Reich. Es ist interessant, Martin, dass schon die nächste Geschichte, die wir nicht ganz lesen müssen, sehr faszinierend ist. Denn hier wandelt Jesus auf dem See. Denn er ließ sie allein ins Boot steigen und ein starker Wind blies. Es gab einen Sturm auf dem See und Jesus ging über den See. Er ist der Herr der See und er kann die See beruhigen. Doch das ist eine geistliche Geschichte über Stürme, die über der Menschheit toben werden. Denn das Wasser steht für Scharen, Völker und Nationen. Hier ist einer, der über dem Sturm steht. Er geht über das Wasser. Dann hat man hier noch ein kleines Wunder. Als Jesus ihnen sagte: Ich bin's, heißt es in Vers 21, da wollte sie ihn in das Schiff nehmen und sogleich war das Schiff am Land, wohin sie fahren wollten. Hier ist ein weiteres Wunder. Es gibt eine Reihe dieser Wunder, eine sofortige Beförderung. Wie kamen wir denn hierhin?
Ja.
Gott wird Wunder tun, um uns dabei zu helfen, das Evangelium zu verbreiten, wann immer es nötig ist. Am nächsten Tag trifft er die Leute, die an diesem großen Wunder mit dem Brot teilhatten. Sie waren gekommen, um ihn zu suchen. Er sagt: Ihr seid gekommen, um mich zu suchen, weil ihr gespeist wurdet mit dem buchstäblichen Brot. Es gibt viele sogenannte Brot- und Fischchristen, die wegen der zeitlichen Vorteile da sind. Aber die tiefere Bedeutung entgehen ihnen oft. Jetzt müssen wir verstehen, was Jesus ihnen zu sagen hat. Sie fragten ihn: Woher kommst du? Und so weiter. Jesus antwortete ihnen in Vers 26: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Das ist doch interessant. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Ist das eine wichtige Frage?
Definitiv.
Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Wenn du an Christus glaubst, wirst du bevollmächtigt, die Werke Gottes zu tun. Denn dann wirst du umgewandelt werden wollen. Stimmt's?
Was sind denn die Werke Gottes? Das ist doch das Verteilen des Brotes an andere Menschen.
Warum kam Jesus auf diese Welt? Doch um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er teilt das und er gibt es an die Jünger weiter. Und die Jünger sollen es an die anderen Menschen austeilen. Es ist unfassbar, dass sie dann fragen, was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unfassbar.
Erst einen Tag zuvor zeigte er es ihnen buchstäblich. Und jetzt verstehen sie es nicht.
Nun gut, das ist der springende Punkt. Sie sagen, unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Jetzt kommt die geistige Anwendung. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, nicht das, derjenige, es ist eine Person. Das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Das Evangelium ist also in einem Menschen personifiziert. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns allezeit dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Das sind zwei machtvolle Verheißungen. Wenn man das Wort wörtlich nehmen würde, wäre man enttäuscht, nicht wahr? Denn es wird Zeiten geben, in denen du hungrig sein wirst, und es wird Zeiten geben, in denen du durstig sein wirst. Diese geistige Speise und dieser geistige Trank ist für die ganze Ewigkeit. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist eine unfassbare Verheißung. Das heißt, suchet und ihr werdet finden. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Alle, die mit reumütigem Herzen und hungrig und durstig zu Christus kommen, werden gesättigt werden. Und zwar mit ihm und nicht mit einem Etwas. Und sie werden an den letzten Tagen auferweckt werden. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Wie funktioniert das? Glauben. Das bedeutet durch Glauben. Rechtfertigung kommt durch den Glauben. Aber das war es für sie nicht akzeptabel.
Nein.
Sie wollten Gerechtigkeit durch Werke.
Ja.
Aber sie fragten ihn, was sind deine Werke? Und sie halten eine Antwort, die ihnen nicht gefällt. Denn die Antwort lautet, ihr müsst glauben.
Sie wollen hören, was sie tun müssen.
Richtig. Gib mir einfach ein Rezept und ich backe den Kuchen. Aber sie bekommen kein Rezept. Sie müssen glauben. Dieses Glauben bedeutet natürlich nicht, dass man dem Willen nicht gehorchen müsste. Denn Jesus selbst sagt, ich kam, um den Willen dessen zu tun, der mich sandte.
Weißt du, wenn du den Glauben an die richtige Stelle setzt, wird das andere folgen.
Völlig richtig. Was machten sie, als er das sagte? Das ist so erstaunlich. Das heißt, dass Glaube die Werke nicht verneint. Aber wie du schon sagtest, muss es in der richtigen Reihenfolge sein. Und sie sind in einer Einzelperson eingeschlossen, nämlich in Christus. Das Folgende ist sehr überraschend. Da murrten die Juden über ihn. Sie waren damit nicht glücklich, stimmt's?
Nein.
Ist die christliche Welt heute damit glücklich?
Nein. Also sie sind mit ihrer Version davon glücklich.
Nennt die größte sogenannte christliche Denomination den Glauben nicht verdammt, dass die Gerechtigkeit Christi allein durch den Glauben kommt? Sie murrten über ihn, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann dieser denn sagen, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, murrt nicht untereinander. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das ist das dritte Mal, dass er diese Verheißung gibt.
Dreimal.
Ja, dreimal. Und die Sadduzäer konnten sich darüber nicht freuen, stimmt's? Denn sie glaubten nicht an eine Auferstehung. Es steht geschrieben in den Propheten, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Vorher wurde das Evangelium von Engeln verkündet, so sagt es Paulus im Hebräerbrief. Jetzt werden sie von Gott gelehrt. Wer steht also vor ihnen?
Gott.
Ja, Gott. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte, nur der, welcher von Gott ist, der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Was für eine unglaubliche Verheißung. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit, wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt.
Hier erklärt er sich wieder zu Gott.
Ja, ganz genau.
Ich bin dieses Brot.
Ich bin dieses lebendige Brot. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Sie verweigerten eine geistige Anwendung. Sie dachten sich das kannibalisch. Darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Da kommt die Verheißung wieder. Fleisch ist Tod. Aber Blut ist Leben, denn das Leben ist im Blut. Christus gibt also sein Blut, damit wir Leben haben und er stirbt im Fleisch, um zu ewigem Leben aufzuerstehen. Und weil wir an ihn glauben, können wir mit ihm auferweckt werden, wenn wir bereit sind, dem Ich zu sterben. Darauf läuft es hinaus. Was bedeutet das? Ihr müsst das Fleisch essen. In Vers 45 heißt es, denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinen Willen leben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Manna, das eure Väter gegessen haben und sind gestorben. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Lasst uns einen anderen Bibelvers ansehen, um das in einen Kontext zu stellen. Ich möchte Jeremia 15, Vers 16 lesen. Dein Wort war mir Speis, da ich es empfing, und dein Wort ist mein Herzensfreud und Trost, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebaoth. Lasse das einfach mal durch den Kopf gehen. Und gehen wir zum allerersten Vers im Johannesevangelium zurück. Wir alle sollten ihn kennen. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und hier in meiner Bibel, der King James, ist Wort groß geschrieben. Im Anfang war also das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Jeremia sagt, dein Wort ward mir Speis, da ich es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freud und Trost, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebaoth. Was ist also der Zweck, das Fleisch des Menschensohnes zu essen und sein Blut zu trinken?
Sein Wort zu verinnerlichen.
Ja, sein Wort zu verinnerlichen. Nun, Martin, in der heutigen Welt neigen die Leute dazu, sich auf Erfahrungen zu verlassen. Eine Erfahrungsreligion, stimmt's?
Experiential Religion.
Es muss sich gut anfühlen.
Eine Religion, bei der man sich gut fühlt. Aber nicht nur das, ich werde durch den Geist geführt. Der Geist wirkt aber nie losgelöst vom Wort. Nehmen wir nur den Katholizismus. Da glaubt man an die geistlichen Übungen von Ignatius Loyola, was völlig vom Wort losgelöst ist, weil es sich auf eine spirituelle Erfahrung gründet. Nein, lass uns das neu formulieren, auf eine spiritistische Erfahrung, was auch die Stimme von Dämonen sein könnte.
Das ist es. Denn wenn man in die Geschichte geht, wie 1888, als Leute 5 Jahre lang all diese Erfahrungen mit Engeln hatten und die Engel ihnen schließlich sagten, dass sie einige anderer Leute aus ihrem Bibelstudienkreis loswerden sollten.
Ja.
Weil sie eine Bedrohung für die Gruppe darstellten. Man kann von einer Erfahrung so indoktriniert sein, dass man denkt, dass sogar jemanden umzubringen eine gute Sache sei.
Sagt die Bibel nicht, dass schlussendlich diese Macht, die Babylon genannt wird, auf Gottes Volk losgeht und Gesetze macht, um sie auszuradieren?
Ja.
Ist das nicht genau das Gleiche, was sich auf weltweiter Ebene zutragen wird? War das hier nicht auf einer Miniaturebene?
Genau. Und wegen ihrer Erfahrung werden sie denken, dass sie den Willen Gottes tun und Gott damit einen Gefallen tun.
Lasst uns ganz deutlich machen und kategorisch festhalten. Wenn man das Fleisch essen und das Blut trinken will, oder anders gefragt, wenn man das Leben und den Charakter Christi verinnerlichen will, wo muss man anfangen?
Im Wort.
Hier. Im Wort. Gut. Worum ging der Kampf bei der Reformation?
Um das Wort Gottes.
Ja, um Gottes Wort. Der Krieg tobte um das Wort Gottes. Es war ein Konflikt zwischen dem Fleisch und Blut Christi, dem Wort Gottes, dem Verinnerlichen des Wortes, einem So spricht der Herr, im Gegensatz zu menschlichen Gesetzen und Traditionen.
Es ist so wichtig, das erneut zu wiederholen. Die wirkliche Wahrheit, das wirkliche Wort Gottes. Deshalb machen wir auch immer wieder diese Folgen, um es wieder dahin zurückzuführen.
Nun, die Leute zur Zeit Christi wollten Zeichen und Wunder. Und Jesus sagte, ihr werdet keine Wunder haben, keine Zeichen, außer das Zeichen Jonas. Ihr werdet sehen, dass es einen Tod und eine Auferstehung geben wird. Das ist das Zeichen des Jona. Stimmt's? Er war im Bauch in der Tiefe und stand von den Toten auf. Hier am Ende werden wir nur einen Schutz haben. Und das ist das Wort Gottes.
Ja.
Wir dürfen es nicht wagen, unseren Gefühlen zu vertrauen.
Nein.
Wir dürfen es nicht wagen, unseren Emotionen zu vertrauen. Emotionen sind am richtigen Ort in Ordnung.
Wenn sie aus deiner Erfahrung im Wort herauskommen.
Das Wort ist die Grundlage. Das war Martin Luthers Grundlage. Wenn es nicht in der Schrift steht, würde er sich nicht überzeugen lassen. Und er sagte, es ist nicht gut, gegen das Gewissen zu handeln. Wenn man eine Erfahrungsreligion hat, die dir sagt, dass der Geist dir sagt, dass man etwas tun kann, was gegen dieses Wort ist, dann ist das ein Lügengeist. Wenn die christliche Welt sagt, dass der Sabbat nicht wichtig ist und die Bibel uns gerade sagt, wie wichtig er ist, dann ist es ein Lügengeist. Das ist eine ganz wichtige Sache. Kannst du sehen, warum Kapitel 6 so wichtig ist? Es bringt uns zum Wort zurück.
Es bringt uns dorthin zurück, woher deine Grundlage kommen muss. Dein Anker ist im Wort, das Jesus widerspiegelt.
Ja. Es ist interessant, Martin, dass die Leute, die das hörten, nicht übermäßig begeistert waren. Stimmt's? So lesen wir in Vers 59. Dies sprach er, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte. Viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ist euch das ein Ärgernis? Wie nun, wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Die Worte, die ich zu euch rede, die Bibel, das Wort Gottes, das Alte Testament, das Evangelium im Typus und Schatten und das Neue Testament, das Evangelium in seiner Wirklichkeit. Das Ergebnis davon kommt in Vers 66. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Martin, noch eine Frage. Wie viele Leute in der heutigen Welt machen das Gleiche, wenn man sie mit den Themen im Wort konfrontiert? Von diesem Tag an gingen sie nicht mehr mit ihm. Das ist eine schwere Sache.
Es ist hart. Und das Problem ist, dass sie auf einen Pfad zurückkehren, von dem sie denken, dass er der eine ist, der zum Himmel führt.
Ja, aber das tut er nicht. Denn es gibt nur einen Weg. Und er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und seine Worte sind das, was den Weg der Wahrheit und das Leben festlegt.
Das ist so wichtig. Also nichts anderes, kein Pastor, nur das Wort Gottes, Jesus, sagt dir, was er von dir fordert.
Richtig. Da sprach Jesus zu den Zwölfen. Wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch 12 erwählt? Und doch ist einer von euch ein Teufel. Er redete aber von Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, denn dieser sollte ihn verraten, er, der einer von den 12 war. An diesem Punkt sagen die Jünger, es gibt keinen anderen Weg. Wohin sonst sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Es gibt keinen anderen Weg. Entweder so oder der Tod. So wichtig ist diese Entscheidung. Und einer von ihnen ist ein Teufel. Wir können in den Zeiten, die vor uns liegen, etwas Feuerwerk erwarten. Aber das ist die Grundlage von Kapitel 6 und auch warum es so wichtig ist und warum wir hier am Ende aufs Wort gegründet sein müssen. Wir müssen die Mission verstehen. Wir müssen Jesaja 58 verstehen. Wir müssen Daniels Prophezeiung in Verbindung mit der Offenbarung verstehen. Und wir müssen diese Dinge aus dem Wort herausfinden und nicht von einem Menschen, der sich das ausdenkt. Zeig es mir im Wort. Martin, wir wollen in den anderen Kapiteln nicht ins Detail gehen. Wir wollen zur Kernbotschaft von Kapitel 13 gehen. Nur eine interessante Sache in Kapitel 7. In Vers 17 sagt Jesus, wenn jemand seinen Willen tun will, bitte erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Das ist eine sehr interessante Aussage. Wenn jemand seinen Willen tun wird, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist. Ist es also eine Grundvoraussetzung, wenn man die Lehre Christi verstehen will und auch die Lehre von der Erlösung? Ist Gehorsam dafür eine Vorbedingung?
Ja.
Ja. Wenn jemand seinen Willen tun wird,
dann wirst du verstehen.
Dann wirst du die Lehre verstehen. Dann ist die Tür offen.
Die Sache ist die, sobald man zum Beispiel beständig den Sabbat kritisiert, aber wenn man anfängt, ihn zu halten, wird man es anders sehen. Das verheißt er hier. Probiere es aus.
Gib dir meine Chance. Kapitel 8 handelt von der Ehebrecherin. Und das ist ebenfalls ein interessantes, sehr interessantes kleines Kapitel. Denn geistlicher Ehebruch ist ein ganz herausragender Faktor unter den Menschen, die bekennen, Nachfolger Christi zu sein. Stimmt's? Und Nachfolger Gottes. Hier hat man einen faszinierenden Abschnitt der Schrift, in der diese Leute die Frau herbeizehren, die auf frischer Tat ertappt wurde. Geistlich gesprochen ist die Frau doch eine Kirche, richtig?
Ja.
Und Jesus schreibt in den Sand. Für mich ist es faszinierend, dass man nirgendwo liest, dass Jesus etwas aufschrieb. Nur mit seinen Fingern.
Ja.
Wo hatte er vorher mit seinem Finger etwas geschrieben?
Auf die Steintafeln.
Ja, auf die Steintafeln. Alle diese kleinen Feinheiten. Martin, Menschen, die sagen, dass das ein menschliches Buch ist, ein von Menschen erdachtes Buch. Niemand, wirklich niemand kann sich all diese kleinen, feinen Verbindungen ausdenken. Es ist ein unerschöpfliches Buch. Und wie verhielt sich die Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war?
Sie zeigte Reue.
Sie war reumütig.
Ja.
Sie war ruhig und demütig. Sie wusste, dass sie schuldig war und er vergab ihr. Er sagte ihr, geh und sündige hinfort nicht mehr. Weißt du, darin liegt Hoffnung. Es sind so wunderbare Dinge. Kapitel 9 ist auch ein sehr faszinierendes Kapitel. Als dieser Mann, der blind geboren wurde, der von Geburt an schon blind war, geheilt wurde. Weißt du, das ist ein so faszinierendes Kapitel. Und die Jünger fragten, wer hat gesündigt, dieser Mann oder seine Eltern? Wir wollen immer jemandem die Schuld geben. Warum passierte das mir? Und so weiter. Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und dann tut er etwas Faszinierendes. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und machte einen Brei mit dem Speichel und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm, geh hin, wasche dich im Teich Siloa. Das heißt, übersetzt, der Gesandte. Das ist faszinierend.
Wieder wie beim Brot, das den Jüngern gegeben wurde und dann an die Menge.
Die Werke Gottes sollten an ihm offenbar werden.
Und dann muss er gehen.
Hier ist eine sehr interessante Feinheit.
Nuance.
Er machte einen Brei.
Ja.
Und salbte die Augen, weil der Mann blind war. Wenn wir das geistlich nehmen, war er auch geistlich blind. Und dann gilt das für uns alle. Denn wir sind alle geistlich blind. Und das von Geburt an.
Ja.
Von Geburt an. Wann hatte er schon einmal den Erdboden geformt?
Als er Adam schuf.
Sagte die Bibel nicht, alles wurde durch ihn geschaffen und nichts wurde ohne ihn geschaffen? Wer war also der Schöpfer?
Jesus.
Ja, Jesus. Er nahm also Staub der Erde und das war auch die ursprüngliche Schöpfung des Menschen. Jetzt nimmt er wieder Erdboden und salbt die Augen. Das ist ein Symbol für eine Neuschöpfung.
So ist es.
Hier ist also der Schöpfer Gott, der Erdboden in die Hand nimmt und die Augen salbt. Anders gesagt, schaffte er erneut das geistliche Augenlicht. Und er schickt ihn zu einem Teich, der Siloa genannt wird, was der Gesandte heißt. Das heißt, er sollte ein Botschafter sein. Wohin wurde er geschickt? Denn ihm wurde gesagt, geh hin, wasche dich im Teich Siloa. Man muss dieses geistliche Sehvermögen haben. Man muss eine Neuschöpfung werden und dann muss man sich waschen. Er hatte eine Mini-Taufe.
So ist es.
Man muss etwas abwaschen. Man muss dem Alten absterben und eine Auferstehung haben.
Und dann, wie bei der Frau im vorigen Kapitel, geh und sündige hinfort nicht mehr.
Geh und sündige nicht mehr.
Auch wenn er seine Blindheit nicht wegen seiner Sünde hatte.
Ja, und so wurde er zu den Pharisäern geschickt, richtig? Und die waren außer sich vor Freude, einen blindgeborenen Mann zu sehen, der jetzt auf einmal sehen kann und sie etwas lernen sollte. Waren sie hoch erfreut?
Nein, ganz und gar nicht.
Sie waren wutentbrannt. Völlig wutentbrannt.
Geschah das nicht auch an einem Sabbat?
Ja, dieses Wunder wurde ganz offensichtlich an einem Sabbat gewirkt. Denn in Vers 16 sagen sie, da sprachen etliche von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand eine Spaltung unter ihnen. Martin, schafft die in der Bibel verwurzelte Botschaft, mit der Menschen geschickt werden, eine große Spaltung?
Ja.
Wie viele verloren ihr Leben wegen dieser Botschaft? Sie wollten ihm nicht glauben und riefen seine Eltern. Seine Eltern fürchteten sich vor ihnen und sagten, warum fragt ihr nicht ihn? Also fragten sie ihn wieder. Sie schrien ihn an, willst du uns lehren? Dieser Mann ist ein Sünder. Doch der Mann sagt, ob er ein Sünder ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber eines kann ich euch sagen, ich war blind und jetzt sehe ich. Und sie waren entzürnt. Da antwortete der Mensch und sprach zu ihnen, Vers 30, das ist doch wunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist, und er hat doch meine Augen geöffnet. Wir wissen aber, dass Gott nicht auf Sünder hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Anbeginn der Welt an hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen aufgetan habe. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünde geboren und lehrst uns? Martin, gibt es nicht ähnliche Situationen, bei denen Menschen plötzlich die Wahrheit im Wort entdecken und zu Predigern und Pastoren gehen und diese fragen, was machen wir denn damit? Und jene sagen ihnen, wer bist du? Wurdest du in den Schulen gelehrt?
Nun, hast du denn Griechisch und Hebräisch studiert?
Hast du das alles getan? Jetzt kommst du daher und willst uns lehren?
Du bist kein Theologe.
Nichts hat sich geändert. Nichts hat sich geändert. Dann steht hier, und sie stießen ihn hinaus. Nun gut, lass uns eine Parallele ziehen. Wenn man in der Zeit, in der wir leben, hingeht und jemanden mit dem Wort Gottes konfrontiert und diejenigen sich weigern, darauf zu hören, wenn die Blindheit weggenommen wurde und du mit einer Botschaft ausgeschickt wirst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du hinausgestoßen wirst, sehr hoch.
Das ist so, weil sie auch Jesus hinausgestoßen hatten. Also
werden sie dich hinausstoßen. Okay. Sie wollten die Belehrung nicht annehmen. So sagten sie, willst du uns lehren? Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten, und als er ihn fand, sprach er zu ihm, glaubst du an den Sohn Gottes? Das ist eine interessante Frage. Lass uns das kurz wiederholen. Hatte dieser Mann bis dahin schon einmal Jesus gesehen?
Nein, hatte er nicht.
Nein.
Er wusste nicht einmal, wer dieser Mann war.
Aber er erhielt geistliches Sehvermögen. Er wurde ein Zeuge für Jesus. Er fing an, Zeugnis zu geben. Dann wurde er hinausgestoßen. Er hätte sich sehr abgelehnt fühlen können. Ließ ihn Jesus in diesem Zustand?
Nein, er kam und traf ihn genau da.
Eine wunderbare Verheißung. Stimmt's? Wenn dir das passiert, kommt Jesus zu dir und fragt, glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach, wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus aber sprach zu ihm, du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Das ist ganz rundheraus. Martin, das heißt doch, wenn du dein geistliches Sehvermögen erhalten hast und du bereit bist, Zeugnis von dem zu geben, was du erhalten hast, und du als Folge davon Verfolgung erlebst, wirst du dann Christus sehen?
Ja, er wird sich dir offenbaren.
Er wird sich dir offenbaren. Hieß es nicht, wenn du den Willen Gottes tun willst, wirst du die Lehre erkennen?
So ist es.
Er aber spricht, Herr, ich glaube, und er betete ihn an. Wer muss Jesus sein, wenn er ihn anbetete?
Gott.
Richtig.
Gott allein.
Gott allein. Wie ist es also möglich, dass in der heutigen Welt Menschen die Göttlichkeit Jesu verleugnen? Das ist doch unfassbar.
Unfassbar. Aber sie wollen das nicht, was Gott ihnen anbietet.
Ja.
Sie wollen das, was ihnen gefällt.
Nun, dieses Thema, ob Jesus wirklich Gott ist, ist in der Welt heute sehr umstritten. Aber im Johannesevangelium ist es sehr eindeutig. Und es wird wieder und wieder wiederholt. Tadelte Jesus diesen Mann, weil er ihn anbetete?
Nein, ganz und gar nicht.
Nein.
Zuvor sagt er ihm noch, ich bin es, und du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, ist es.
Ja. Jesus ist also im vollen Umfang Gott. Im Kapitel 10 gibt es einen Streit oder eine Diskussion zwischen Jesus und dem jüdischen Volk. In Vers 17 heißt es, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen. Ich habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Muss er nicht Gott sein, um das tun zu können?
Das kann nur Gott tun.
Okay. Dann sagt er es ziemlich eindeutig, nämlich im Vers 30. Ich und der Vater sind eins. Da hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich euch gezeigt von meinem Vater. Um welches dieser Werke willen wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm und sprachen, nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung, und zwar weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Dich zu Gott machst. Verstanden sie, was Jesus sagte?
Ja, das taten sie. Sie gaben zu, dass er sagte, dass er Gott ist.
Ja, dass er Gott ist, und so verstanden sie es auch. Und sie leugneten das, richtig? Das erfordert jetzt einen letzten Superbeweis, den sie nicht leugnen konnten. Er sagte, ich bin die Auferstehung, ich lasse mein Leben und ich nehme es doch wieder. Ich und der Vater sind eins. Doch sie waren wütend, weil er sich zu Gott machte. Dann hat man in Kapitel 11 die Geschichte von der Auferstehung des Lazarus. Das ist der unanfechtbare Beweis, dass er Gott ist. Denn er ist derjenige, der Lazarus aus dem Grab herausruft. Was wollten die Juden als Konsequenz mit Lazarus tun?
Sie wollten auch ihn töten.
Überrascht dich das?
Nein. Sobald man den Willen Gottes tut und anerkennt, dass Jesus Gott ist, möchte Satan dich auch töten.
Das ist ein Muster, das sich in der Menschheit finden lässt. Wir finden dieses Muster, dass es einen Widerstand gegen die Wahrheit gibt. Und besonders einen Widerstand gegen die Wahrheit, wie sie in Jesus ist. Man kann alle großen Religionen der Welt nehmen. Der Katholizismus leugnet die Versöhnung. Der Islam leugnet die Versöhnung. Die Juden leugnen die Versöhnung. Und die anderen Religionen der Welt brauchen keine Versöhnung. Die große Streitfrage ist wirklich die Stellung von Jesus Christus.
So ist es. Das war es schon immer. So fing ja auch der große Kampf im Himmel an.
Das war der letzte große Beweis seiner Macht und seiner Göttlichkeit, den Jesus erbrachte. Und jeder kann diese Lektion hier studieren. Jetzt kommen wir zu dem Teil, in dem Jesus dabei ist, diese Welt zu verlassen. Er hat eine letzte Botschaft mit Anweisung für seine Jünger. Eine sehr wichtige Botschaft, die nur für ihre Ohren bestimmt ist. Es beginnt mit der Geschichte des letzten Abendmahls. Darüber lesen wir in Kapitel 13. Dann geht Judas weg. Von Kapitel 14 bis 17 haben wir diese letzten Anweisungen, die wir verinnerlichen müssen. Wir müssen dieses Fleisch essen und dieses Blut trinken, sodass wir in den Tagen, die kommen, bestehen können. Dieses wichtige Thema werden wir in unseren nächsten Folgen besprechen.
So, this important issue we will discuss in our next episode.
Ja, das müssen wir definitiv so machen. Denn es wird einige Zeit in Anspruch nehmen.
Ja.
Weil es so wichtig ist.
Das ist sehr wichtig.
Es hat mit dem zu tun, was wir gerade jetzt durchmachen, und diese Botschaft ist ebenso für uns.
Richtig.
Wie es für die Jünger damals war.
Lass uns mit einem Gebet abschließen. Himmlischer Vater, du hast uns Worte des Lebens gegeben. Du hast uns gesagt, dass wir sie verinnerlichen sollen, das Fleisch essen und das Blut trinken. Und wenn wir deinen Willen tun, Herr, hast du uns versprochen, dass wir die Lehre erkennen. Wir beten auch darum, dass du unsere Augen mit Brei salbst und unser geistliches Sehvermögen neu schaffst, die wir von Geburt an blind sind. Wir danken dir, Herr, dass du die Auferstehung und das Leben bist und du auch der bist, der du zu sein behauptest und es richtig ist, dass wir dich anbeten. Segne uns auf unseren Weg und sei mit uns, wenn wir wieder zusammenkommen, um diesen großartigen Erlösungsplan zu besprechen. In Jesu Namen, Amen.
Amen.
In Jesus' Name, Amen.
Amen.